wir haben früher auch regelmäßig Newsletter versendet, wo wir nicht nur die reinen KPIs transportiert haben, sondern auch die Story dahinter ein Stück weit erzählt zu haben, um einfach zu vermitteln, Mensch, was ist denn da passiert oder was ist denn da der Hintergrund, um einfach wirklich das Thema Daten in den Unternehmen viel stärker zu verankern. Also das ist auch ein großes Defizit bei den Verlagen, dass mit Daten noch nicht so ja kreativ und freudig umgegangen wird. Und es macht einfach totalen Spaß, mit Daten zu arbeiten. Und sie werden aber häufig als lästig oder das ist Controlling und Kennzahlen und alles schwierig und versteht keiner wahrgenommen. Und dabei machen sie Spaß und sind das Zentrum des Erfolges im Digitalen.
CRM, CMS, ERP, BI, ESP, SSO. Heute geht es in die Welt der Abkürzungen. In vielen Meetings werden diese Begriffe ganz selbstverständlich durch die Gegend geworfen, aber ich glaube, insgeheim sind viele von uns froh, wenn sie nicht so genau gefragt werden, was dahinter steckt. Nach dieser Folge könnt ihr hoffentlich mitreden und damit willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem ihr von führenden Abo-Unternehmen lernt, wie sie Kunden gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Lennart Schneider und wir wollen uns heute anschauen, was unter der Haube von Abos steckt, also wie die IT funktioniert, wie eine Paywall ausgesteuert wird, wie eine Bestellung einläuft, wie man Abo-Pakete baut, wie man sie testet, wie man Dashboards baut und wie man mit diesen Dashboards am besten arbeitet. Mein Gast für dieses Thema ist jemand, der beide Seiten bestens kennt, nämlich die der Abo-Anbieter und die der IT. Christoph Hauschild war nämlich fast 20 Jahre beim Spiegel und dort unter anderem Vertriebsleiter. Vor einem Jahr hat er dann die Seiten gewechselt und ist zu Plenigo gegangen, einer der führenden Subscription-Management-Plattformen für Verlage. Was Plenigo genau ist, das erklärt er uns gleich selbst. Ich hoffe, ihr nehmt einiges aus dem Gespräch mit und versteht danach besser, wie die IT hinter Abos funktioniert und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christoph.
Hallo Lennart.
Mein Eindruck ist, dass es für Unternehmen und vor allem auch für Abo-Anbieter kaum wichtigere Entscheidungen gibt als IT-Entscheidungen, weil sie ja maßgeblich entscheiden, was man kann, was man nicht kann, was einem leicht fällt und was vielleicht auch sehr schwierig und sehr aufwendig in der Umsetzung wird. Wie entscheidend ist die IT-Infrastruktur für Unternehmen?
Die IT-Infrastruktur ist sehr entscheidend, natürlich. Und man darf nicht den Fehler machen, das begegnet uns leider sehr oft, dass diese Gedanken, die du gerade schilderst, was will ich tun, was will ich erreichen, was sind meine sogenannten Use Cases, dass die im Vorfeld gar nicht bedacht worden sind, sondern man nimmt so einen Pitch eines Tool-Anbieters eher so als Inspiration, was könnte man denn machen. Das finde ich immer so ein bisschen traurig. Und die Tool-Landschaft ist ja am Ende so breit, dass viele Tools sich auch auf bestimmte Dinge spezialisiert haben. So dass es auch für uns als Tool-Anbieter natürlich sehr wichtig ist, im Vorfeld eine genaue strategische Überlegung zu haben. Will ich Zeitraumbezug? Will ich Ausgabenbezug? Was möchte ich für Produkte anbieten? Wie sollen die ticken? Damit am Ende keine Enttäuschung entsteht und dann einfach ein Tool ausgewählt wird, was sich auf andere Dinge spezialisiert hat. Also deswegen so auch mein Rat, bevor man diese architektonischen Entscheidungen trifft, sich selber zu überlegen, was will man denn tun und uns als Anbieter dann in so einem Pitch auch mal auf die Probe stellen und nicht fragen, was könnt ihr, sondern könnt ihr dies, könnt ihr das, zeigt uns mal dieses oder jenes. Wir sind auch gerade dabei und haben aus diesem Grund so ein Showcase realisiert, dass man quasi mal eine Beispielintegration hat und dem Kunden dann einfach auch mal vorführen kann, wie funktioniert eine bestimmte Aboform und wie sieht dann hinten die Rechnung aus und solche Dinge.
Jetzt sind wir schon schnell recht tief mal eingestiegen, aber erstmal vorweg, was macht ihr überhaupt bei Plenigo?
Ja, wir als Plenigo bieten ein Subscription Management Tool an seit einigen Jahren, was dynamisch wächst, sehr nah an den Bedürfnissen unserer Kunden im stetigen Austausch. Und wir fokussieren uns quasi auf das Thema Subscription Management, das heißt Angebotskonfiguration, Payment, Zahlungsabwicklung, vorbereitende Buchhaltung, Failed Payment Handling, also alles das, was im Kern zu einem ERP Subscription Management gehört.
Und wer sind eure Kunden? Wer nutzt Plenigo?
Das sind vor allen Dingen die großen Plus-Anbieter, also alle großen Medien wie die FAZ, wie der Spiegel, die Süddeutsche, die Plus-Modelle nutzen. Damit sind wir groß geworden. Wir haben inzwischen aber das Tool so weit ausgebaut, dass wir sowohl für digital als auch Print quasi modernes Subscription-Management anbieten können. Und das bauen wir quasi gerade bei den Kunden aus, dass wir quasi, nachdem wir mit einem Plus-Modell gestartet sind, jetzt eben auch nach und nach das Abo-Geschäft modernisieren sozusagen.
Du hast ja gerade schon einige eurer Features angesprochen. Würdest du das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Was sind davon so die wichtigsten? Was ist das, was die Kunden unbedingt brauchen? Und was kann man sich darunter im Detail vorstellen?
Also die zentrale Entscheidung, weshalb Kunden, die ja vorher alle schon ein Subscription-Management-Tool hatten, häufig ein SAP, weshalb sie sich für Planigo entschieden haben, ist, dass wir konsequent den Zeitraumbezug anbieten. Also nicht den Ausgabenbezug, so wie er für die abgeschlossenen Hefte im Printzeitalter getragen ist, sondern eben den Zeitraumbezug analog zu Netflix und Spotify. Das ist der zentrale Unterschied, weshalb die Verlage uns für ihre Flatrate-Modelle ausgewählt haben. Dann kommen noch Punkte hinzu, dass wir die automatisierte Payment-Abwicklung über elektronische Zahlwege sehr hoch automatisiert haben mit Rückbuchung und allem, was dazugehört. Ein Self-Service, wo die Kunden ihre Zahlarten, ihre Adressen verwalten können. Und dass wir in der Konfiguration der Angebote es quasi jedem Marketer sehr, sehr leicht machen, ein Angebot auch mit vielfältigen Phasen und Preisen zu konfigurieren. Also kein so ein Customizing in SAP, sondern ich kann innerhalb weniger Minuten mir mein Plus-Modell mit 1, 2, 3 Phasen zusammenklicken, sozusagen wie in einem Baukasten.
Wir gehen später nochmal auf die einzelnen Module, auf die einzelnen Features ein bisschen konkreter ein, weil das ja doch sehr komplex ist, gerade auch wenn man verschiedene Anbieter mal miteinander vergleichen will, zu gucken, wer ist in welchem Bereich stark, wer bietet was an, wo überschneiden sie sich, wo unterscheiden sie sich. Aber jetzt vielleicht nochmal vorweg eine Frage. Und zwar seid ihr ja sehr auf Medien fokussiert. Abos gibt's, wie wir in diesem Podcast ja immer wieder merken, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wieso habt ihr euch so sehr auf die Medien spezialisiert?
Wir haben sehr früh, also wir haben mit Medien angefangen, das waren die ersten Kunden, und wir haben gesehen, dass die Medien eben doch abweichende Anforderungen haben im Subscription Management, als das bei anderen Abo-Formen der Fall ist. Also mein Lieblingsthema in Anführungsstrichen ist die IVW, die eben gerade bei dem Thema Zeitraumbezug so einige Herausforderungen in sich birgt. Und so gibt es eben noch andere Herausforderungen, die unsere Verlage, unsere Partner haben. Und ja, wir sind damit groß geworden und wachsen gerade in der Transformation mit unseren Kunden und sehen, dass wir mit dem, was im Medienbereich passiert, uns gut auskennen, ein großes Vertrauen haben und dass es uns, ausreicht, mit diesen Kunden zu wachsen und wir Spaß haben an der Entwicklung der Features rund um die Medienlandschaft. Also wir fühlen uns dieser Branche einfach sehr verbunden. Wir wollen nicht ein isolierter Subscription-Anbieter sein für verschiedene Branchen, sondern wir wollen wirklich Partner der Medien in ihrer Transformation sein.
Weil du gerade sagtest, dass ihr mit euren Partnern, mit euren Kunden wächst und deren Wünsche auch umsetzt. Was sind denn gerade so die großen Trends, die großen Veränderungen im Abo-Bereich, die ihr mitbekommt?
Also was bei uns gerade ein zentraler Punkt ist, ist dieses Thema Ausgabenbezug, Zeitraumbezug. Mhm. Ich hatte es gerade schon gesagt, wir sind mit den Plus-Modellen, mit den Flatrate-Modellen à la Netflix und Spotify groß geworden. Aber je mehr Produkte der Verlage jetzt zu uns kommen, vor allen Dingen auch Printprodukte, die eben abgeschlossen sind, ist das Thema Ausgabenbezug relevant. Da bauen wir gerade ein älteres Modul, was es tatsächlich schon gegeben hat, gerade mit ein in die Oberfläche, sodass die Verlage eben zukünftig die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, ob sie ein zeitraumbasiertes oder ein ausgabenbasiertes Angebot anbieten wollen. Dann haben wir gerade den Checkout vor uns, der auch mit Richtung auf verschiedene Angebotsformen, Geschenkabos und so weiter gerade erweitert wird und wo AB-Testing-Funktionalitäten eingebaut werden. Das sind gerade so die größeren Themen.
Du selbst kommst ja auch aus der Medienwelt, warst viele Jahre bei Axel Springer und dann fast 20 Jahre beim Spiegel, kennst also beide Seiten sehr gut. Was hatte dich gereizt, auf die andere Seite zu wechseln, auf die Technikseite?
Ja, es ist so ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und das ist tatsächlich sehr, sehr ehrlich und trifft es sehr genau. Also in den Zeiten, wo ich bei den Verlagen gewesen bin, war ich immer in der Rolle auch des Entwickelns, des Forschens. Beim Spiegel haben wir Nebenprodukte, einen neuen Shop entwickelt und dann eben auch für die Digitalprodukte die Infrastruktur ausgebaut. Uns damals für Plenigo entschieden. Ich habe mich damit viel beschäftigt und bin quasi mit Plenigo die letzten Jahre auch sehr eng verbunden gewesen in der Entwicklung. Und dann war es letztlich konsequent zu sagen, so, ich wechsle jetzt und merke, dass es genau die richtige Entscheidung war, weil ich jetzt mit einer Vielzahl von ganz unterschiedlichen Medien in Kontakt bin, wo ich ein Stück weit Erfahrung reinbringen kann, aber auch unwahrscheinlich viel lerne und großen Spaß habe, die Fachlichkeit quasi in Prozesse, in Systeme zu übersetzen.
Mich würde mal interessieren, was du durch diesen Perspektivwechsel über die jeweils andere Seite gelernt hast.
Ich habe gelernt, dass die Verlage sehr unterschiedlich weit sind beim Thema Transformation und Digitalisierung, auch bei der internen Organisation. Das war mir vorher nicht so bewusst, dass wir beim Spiegel auch tatsächlich sehr, sehr weit waren, was die ganze Organisationsform anbetrifft, also das Verschmelzen auch von unterschiedlichen Bereichen, die vorher isoliert ihre Geschäftsmodelle bedient haben, und der IT, die eine immer zentralere Rolle spielt, weil wir eben über Technologien reden, ja, dass die Trägertechnologie ist weggefallen mit dem gedruckten Papier und wir haben jetzt eine sehr komplexe Technologie, mit der wir uns beschäftigen müssen. Das heißt, die Einheiten müssen anders ticken und zusammen wachsen und dass da ein großer Unterschied besteht und dass es auch sehr entscheidend ist, wie Dinge organisiert sind, auch in der Projektorganisation und diesen Gedanken, die ich vorhin angesprochen habe, ne, welche Use Cases habe ich, um dann vom Business quasi über den Prozess zum Tool zu kommen, was ich dann auswähle und auch betreuen muss. Das habe ich nochmal eben jetzt aus der ganz anderen Perspektive wahrgenommen und finde das sehr interessant, wie entscheidend diese Dinge sind.
Was ist deine Wahrnehmung, woran hakt es in den meisten Unternehmen? Warum tun sie sich so schwer, vor allem die Verlage?
Angst ist, glaube ich, in jedem Change-Prozess das Thema. Ja, die Angst, Dinge zu zerstören, zu kannibalisieren, die Angst, dass das Neue nicht erfolgreich ist, nicht so erfolgreich wie das Alte, also eine gewisse Zögerlichkeit und eine Unsicherheit. Angst vor Disruption, das ist so der größte Hemmschuh und manchmal fehlt es auch an Ideen, an Kreativität, also sich diese einfache Frage zu stellen, was ist denn die Community, was sind meine Leser oder Nutzer und was spiele ich als Anbieter für eine Rolle in deren Leben und was könnte ein Angebot sein zukünftig, was ich ihnen liefere, weil eben die gedruckte Zeitung oder das gedruckte Magazin nicht mehr das Produkt ist, was gerade den Höhenflug hat, ja, und darüber nachzudenken, mache ich Veranstaltungen, mache ich eine App und diese ganzen Überlegungen, da gibt es eine gewisse Zögerlichkeit und ja, das ist so das größte Hemmnis.
In den Gesprächen mit den Kunden, wie begegnest du dieser Zögerlichkeit? Also wie gehst du damit um? Wie nimmst du ihnen diese Angst oder diese fehlenden Ideen? Oder also wie gibst du ihnen die Ideen, anders gesagt?
Ich versuche genau zu diesem Denken anzuregen, ne? Also sich eben diese Frage erstmal bewusst zu machen, wer ist mehr meine Zielgruppe, rege an. Wir haben das seinerzeit beim Spiegel mit der Personas-Methode sehr erfolgreich gemacht, uns vorzustellen, wie sehen denn unsere Kunden aus, die wir haben? Wie sehen die Kunden aus, die wir gerne hätten, von denen wir gerne mehr hätten? Und die dann einfach immer mehr in der Fantasie auszumalen mit dem, wie sie ein Produkt nutzen, aber auch welches Gerät sie in der Hand halten, wie deren Alltagssituation ist, um am Ende dann das zu entwickeln, was zu deren Gewohnheiten passt und zur Markenerwartung. Also dort an der Stelle einfach zu helfen, sich diesen Fragestellungen strukturiert zu nähern.
Das war jetzt der Blick auf die eine Seite, auf die Medienseite. Mal andersrum geschaut, was hast du über die Technologieseite jetzt in deinem neuen Job nochmal gelernt, was du vorher vielleicht unterschätzt hattest?
Dass wir zumindest in unserem Umfeld, wo wir eine hohe Agilität, eine sehr hohe Entwicklungsgeschwindigkeit haben, doch manchmal am offenen Herzen stehen. Da bin ich rückblickend froh, dass ich das nicht so gesehen habe, gerade in den Anfangsphasen, als Planigo wirklich noch sehr, sehr klein war und gewachsen ist, mit einem unwahrscheinlichen Druck auch von uns und mit einem unwahrscheinlichen Elan, eben das, was wir sehr schnell gelernt haben, über den Markt im Tool umzusetzen, dass das dann eben unter der Motorhaube schon teilweise schwierig ist, weil Dinge einfach sehr, sehr schnell zusammengebaut werden. Und dafür habe ich jetzt einfach noch einen viel größeren Respekt, als ich den früher hatte, vor unseren Entwicklern, vor unseren Produktleuten, die dort einfach mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit die Dinge realisieren. Das habe ich auf der Seite gelernt.
Wie schafft man es eigentlich, diesem Druck und den vielen Wünschen, die Kunden wahrscheinlich permanent reinwerfen, zu entgehen, ihnen zu sagen, ja, das ist vielleicht eine nette Idee, aber die brauchen die meisten anderen nicht? Oder seid ihr überhaupt sicher, dass ihr dieses Feature wirklich braucht? Ich habe, glaube ich, selbst schon oft Features entwickeln lassen, wo ich dann später festgestellt habe, ich hätte mir vorher, glaube ich, über den Use Case Gedanken machen sollen. Wie geht ihr damit um?
Das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Also mit den Wünschen der Kunden letztlich das Produkt so weiterzuentwickeln, dass es nicht gefrickelt wird, dass das Produkt dann wirklich einen konsequenten Standard hat, der letztlich alle Kundenbedürfnisse befriedigt und eben auch eine gewisse Reife in bestimmte Überlegungen reinbringt. Also häufig funktioniert es, wenn wir die größeren Feature-Themen quasi in der Community teilen. Das ist auch was, womit wir alle groß geworden sind. Ja, wir sagen immer gerne Planigo Family, wo es einige sehr aktive Mitglieder gibt. Und wenn dann ein Thema aufkommt, ich erinnere mich an das Thema Studentenabo in der Frühphase, aus dem dann letztlich das U30-Abo entstanden ist, funktional. Da haben letztlich alle in der Community mitgedacht, mit überlegt und dieses Feature mitentwickelt, sodass es am Ende dann einfach ein guter und reifer Standard wurde. Aber tatsächlich sind wir häufig im Alltag dann mit Dingen konfrontiert, wo man ein bisschen Moderationsaufgabe hat oder eben einfach die Aufgabe, 2, 3 Schritte weiter zu denken und das am Ende zu spiegeln und zu sagen, ja, willst du denn wirklich, dass das und das dann am Ende dabei rauskommt? Hast du mal darüber nachgedacht? Ja, will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das ist dann so der Umgang. Ne? Genau, ein bisschen weiter zu denken, Konsequenzen abzuleiten und das einfach zu schildern und damit zu helfen, dass etwas einfach ausreift.
Es gibt ja das altmodische Sprichwort, zu viele Köche verderben den Brei. Du würdest aber schon sagen, man sollte erstmal viele Köche einbeziehen, vielen Köchen zuhören, aber am Ende dann vielleicht die Entscheidung, den Prozess doch selbst priorisieren. Was du in unserem Vorgespräch auch gesagt hast, und da sind wir wieder bei der Eingangsfrage, wie strategisch eigentlich Technologieentscheidungen sind, ist, dass man den Blick immer mehr auf den Customer Lifetime Value legen sollte und eine holistische Perspektive auf die Kunden werfen sollte, statt zu sehr IVW-getrieben zu sein, wie es ja viele Medien klassischerweise sind. Was meinst du damit?
Also die Geschäftsmodelle in den Verlagen sind ja in einem relativ starken Wandel. Du hattest ja auch im Podcast den Johannes Hauner und auch den Nils von der KAL, die beide darüber berichtet haben, wie die Herausforderung auf Verlagsseite ist, nämlich dass der Werbemarkt quasi einbricht, sowohl im Print als auch im Digitalen. Im Digitalen war es bis vor einigen Jahren so, dass wir nur das eine Geschäftsmodell mit der Werbevermarktung hatten und quasi jetzt die PR-Erlöse das alles retten müssen, was zurückgeht durch zurückgehende Printauflagen und eben durch zurückgehendes Werbevolumen oder Werbeeinnahmen der Verlage. Und nach meiner Erfahrung, das hängt aber auch mit den Verlagen zusammen, bei denen ich gewesen bin, war die vertriebliche Arbeit doch sehr auf mindestens beide, wenn nicht sogar stärker auch in Teilen auf die Werbeeinnahmen ausgerichtet. Ja, auf der digitalen Seite war Reichweite das Ein und Alles. Bei den Printauflagen war auch die Auflage, die Auflagenzahl im Vordergrund. Und man hat sich ja mit CPOs beschäftigt, aber man war eben nicht so konsequent zu sagen, gut, ich verzichte jetzt auf die 10.000 Exemplare in der Bordauflage meinetwegen, weil einfach die Kosten deutlich höher sind als der Deckungsbeitrag, den ich da raushole. Und dann einfach ins Gespräch darüber zu gehen, ja, was verlieren wir denn mit 10.000 weniger Exemplaren an Werbeeinnahmen? Das muss man an der Stelle tun und sich letztlich darauf fokussieren, die Lesererlöse zu steigern, im Gedruckten wie im Digitalen, weil das einfach die Sparte ist, von der die Verlage zunehmend leben müssen. Die SZ hat ja stolz verkündet, dass sie es geschafft haben, quasi nur aus Leserfinanzierung zu leben. Und das muss letztlich das Ziel sein, nicht Auflagen hoch zu jagen, ohne zu schauen, wie die Kosten dafür sind und wie die Erlöse auf der Seite aussehen, sondern sich eher auf den Nutzer zu fokussieren und gerade eben im Digitalen zu gucken, was kann ich ihm noch anbieten? Wie kann ich das Produkt so ausbauen, dass das Engagement so hoch ist und die Zahlbereitschaft so hoch ist, dass ich einen guten monatlichen Preis habe und die Leute möglichst lange dabei bleiben?
Mein Eindruck ist, dass das oft auch einfach an der Intransparenz scheitert, also dass man oft firmenintern gar nicht den Überblick hat, was bringt mir eigentlich welches Geschäftsmodell, welchen Umsatz, welchen Deckungsbeitrag erwirtschafte ich jetzt wirklich mit dem einen Angebot. Wie helfen Technologien und IT-Systeme dabei, auch diese Transparenz zu schaffen?
Die helfen sehr. Also es erfordert ein starkes Umdenken eben gerade in der Komponente BI, die decken wir selber als
BI, Business Intelligence, für alle, die mit den Abkürzungen noch nicht so vertraut sind.
Genau, also das, was so quasi in den Dashboards und Reports rauspurzelt. Wir arbeiten da mit den Kollegen von Badoon zusammen, haben wir schon damals beim Spiegel auch gemacht. Und dort geht es darum, im Grunde von diesen alten KPIs, die eben Auflagen gemessen haben, Bestände gemessen haben, wegzukommen. Und dann eben, wir haben Haltbarkeitsklassen beispielsweise etabliert, ja, zu gucken, in welcher Klasse landen denn bestimmte Kunden auch aus bestimmten Gewinnungswegen, um letztlich zu entscheiden, was kann ich denn für ein Marketing-Invest in Social Media beispielsweise stecken, weil ich eben sehen kann oder mittlerweile sehen muss, wie lange hält denn so jemand, der aus diesem Bereich kommt? Was ist sein Lebenswert, den er mitbringt, den ich einfach ins Verhältnis setzen muss zu dem Invest? Und das runtergebrochen auf die verschiedensten Kanäle. Und das war in der Vergangenheit nicht so bei den Verlagen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dort quasi im Bereich BI neue KPIs zu entwickeln, die sich eher am Kundenwert orientieren als an reinen IVW-Auflagen.
Kannst du da so ein paar generalisierbare Aussagen mit uns teilen, welche Kanäle besonders große Haltbarkeiten, welche besonders kleine Haltbarkeiten haben?
Das ist sehr unterschiedlich. Also das ist auch ein Learning tatsächlich, dass sich diese Dinge nicht generalisieren lassen, ja, zu sagen, Leute aus Social Media sind grundsätzlich, haben grundsätzlich eine hohe Fluktuation, das bestätigt sich nicht unbedingt bei allen Medien. Also dafür gibt es leider keine pauschalen Aussagen an der Stelle. Das muss jeder für sich selber herausfinden, ob und wie solche Kanäle am Ende funktionieren und welches Invest dann an der Stelle getätigt wird.
Wenn ihr solche Dashboards aufsetzt, was sind aus deiner Sicht so die, ich sag mal, 3, 4, 5 KPIs, die da unbedingt drauf sein müssen?
Das ist natürlich Zugang, Abgang, Bestandsanalyse, ne, dass ich sehe tatsächlich, wie sich mein Bestand entwickelt, aber eben auch das Thema Wandlung, also wie wandelt jemand aus einem freien oder aus einem Probezeitraum in das Vollabo, um dort auch Differenzierung nach entsprechenden Maßnahmen vorzunehmen und das Thema Haltbarkeiten. Also das sind so die essentiellen Dinge, die dort stattfinden müssen. Mhm.
Was ja auch ein Trend, vor allem in Technologiekonzernen über die letzten Jahre war das ganze Thema OKRs, um so die ganze Zielsteuerung, Zielorientierung ein bisschen zu verändern. Was hältst du von dem Ansatz und wie verzahnt man sowas mit solchen Systemen?
Davon halte ich extrem viel. Wir haben das beim Spiegel auch gemacht. Das war auch tatsächlich zentraler Erfolgsfaktor. Das hat Stefan Ottlitz damals mit reingebracht und durchgesetzt und wirklich dafür gesorgt, dass man in einen kontinuierlichen Transformationsprozess kommt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, wegzukommen von, das ist jetzt mal ein Projekt, was schnell, wenn es um Systeme geht, auch einen etwas anstrengenden Touch hat. Ja, wir müssen jetzt hier mal ein System wechseln, das soll möglichst schnell gehen und geräuschvoll, und das muss auch bald wieder vorbei sein. Nein, wir haben es gerade mit einem Transformationsprozess zu tun, und da sind die OKRs einfach ein unwahrscheinlich gutes Hilfsmittel, um Etappen einfach zu definieren, also sich vorzunehmen, bestimmte Dinge zu tun, aber auch andere Dinge bewusst zu lassen, um sich nicht zu verzetteln, weil es entstehen einfach permanent Impulse, ja, da sieht man mal einen anderen Verlag, der plötzlich eine bestimmte Angebotsform macht, die man selber nicht kann und so weiter. Also zu sagen, wir nehmen uns einen Zeitraum vor und da machen wir Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Wenn zwischendurch was kommt, das kommt ins Backlog, und das nächste Mal bei der Quartalsplanung gucken wir mal drauf, was wir alles an schönen Themen haben, priorisieren und nehmen uns das nächste vor. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach aus dieser Transformation einen kontinuierlichen Prozess macht, bei dem man Etappen hat, bei denen man groß zurückguckt, groß nach vorne guckt und dann einzelne Sprints dazwischen, in denen man dann konkrete Dinge umsetzt. Und so arbeiten wir letztlich bei Plenigo auch, wenn es darum geht, unsere Roadmap zu definieren, dass wir quasi einmal im Quartal mit dem angesprochenen Feedback aus der Community gucken, was sind denn jetzt die Themen, die wirklich alle bewegen, die dringlichsten sind, die wir uns jetzt für das nächste Major Release quasi vornehmen. Ist genau der gleiche Prozess.
Wo ich mich gewundert hatte, ist, dass du meintest, dass ihr diese Dashboards gar nicht in Plenigo selbst abbildet, sondern dass ihr das outsourced bzw. zusammen mit dem Büro Bardon macht. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, das nicht in euer Kernprodukt zu integrieren?
Was wir in unser Kernprodukt integrieren werden, ist an der API bestimmte Endpunkte, die einige KPIs schon liefern, so dass man quasi bei der Visualisierung nicht mehr unbedingt den Aufwand hat, die Dinge selber zu berechnen. Das werden wir machen. Aber eine Erkenntnis ist, wir sind ja eher so, kommen ja eher aus diesem Best-of-Breed-Ansatz und sind nicht unbedingt eine Suite mit dem Anspruch, für alles eine Lösung zu haben. Und bei den Verlagen sind einfach unterschiedliche BI-Lösungen bereits im Einsatz. Also da treffen wir häufig auf ein Power BI oder teilweise auch noch auf ein Tableau. Und dann geht es darum, dass unsere Daten dort aggregiert werden und zusammengeführt werden, auch mit Daten aus anderen Sparten. Also wenn ich einen Gesamtüberblick über mein Print- und Digitalgeschäft haben will, was wir in Plenigo noch nicht immer vollständig abbilden, muss man die Dinge im BI zusammenführen. Das heißt, man braucht da eine Konsolidierungswerkzeug, und da, wie gesagt, treffen wir bei den Verlagen einiges an. Wir sehen aber auch, dass einige Verlage nichts an der Stelle haben, und Bardon sind Experten in dem Bereich CRM und BI, und deswegen haben die da quasi basierend auf unseren APIs Standards entwickelt, die man, wenn man Plenigo nutzt, eben auch zusätzlich nutzen kann.
Du hast gerade ein Stichwort genannt, was, glaube ich, ganz wichtig ist, um Plenigo zu verstehen, aber ganz generell für IT-Infrastruktur. Und damit kommen wir jetzt auch zu dem etwas technischeren Teil. Ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht alle Hörerinnen und Hörer. Und zwar Best of Breed. Würdest du uns einmal erklären, was Best of Breed bedeutet und wo auch der Unterschied zu dieser All-in-One-Suite ist, wie du unter anderem ja Piano auch beschrieben hast?
Ja. Genau, also Best of Breed ist im Grunde modulares Vorgehen und Cherry-Picking. Also ich suche mir quasi für jeden Anwendungsbereich das beste Tool, und also das meiner Meinung nach beste Tool. Es gibt nicht das beste Tool, sondern das, was am besten zu meinen Use Cases passt. Und dann habe ich eben die Herausforderung, diese Tools miteinander zu verbinden. Das ist in der heutigen Zeit, wo die Angebote, Plenigo ist auch eine Cloud-Lösung. Die meisten Lösungen in dem Umfeld sind inzwischen Cloud-Lösungen. Da ist es relativ einfach, diese Dinge per API miteinander zu verbinden und miteinander arbeiten zu lassen. Da sind wir auch so aufgestellt, dass wir verschiedene quasi Standardintegrationen zu häufig genutzten Tools eben auch vorbereiten und dafür auch Schnittstellen anbieten. Und der Verlag hat eben die Möglichkeit, sich für BI, für CRM, für das ERP-System, für Subscription Management wirklich das genau für ihn passende Tool auszusuchen. Das ist Best of Breed. Und die Alternative sind eben die Suite-Lösungen, wo in unserem Kontext Piano einer der bekanntesten Anbieter ist, die eben wirklich versuchen, ein rundum-sorglos-Paket end-to-end mit allen Komponenten anzubieten, sodass der Integrationsaufwand einfach niedriger ist. Das bietet sich für kleinere Firmen natürlich an, die nicht die Infrastruktur wie eine FAZ oder wie ein Spiegel haben, eben mit verschiedensten Tool-Ownern und so weiter, ne, zu arbeiten und diese Dinge am Laufen zu halten, sondern die haben dann eben ein Tool, wo man aber eben auch häufig mit dem Nachteil leben muss, das ist dann eben in allen Bereichen so gebaut, dass es halt für alle so halbwegs passt. Das heißt, es passt nirgendwo so hundertprozentig. Viele sind aber dann mit der Lösung auch zufrieden, auch vollkommen in Ordnung. Aber wir verfolgen eben den Ansatz, dass wir beim Thema Subscription Management in die Tiefe gehen wollen, mit unseren Kunden wirklich sehr nah an den Bedürfnissen bleiben wollen. Und deswegen verfolgen wir diese Strategie. Es gibt aber gerade eine Entwicklung. Wir gründen demnächst eine Firma, die nennt sich Subforce, wo wir gemeinsam mit Büro Badon und mit den Kollegen von Primaneo, die Serviceanbieter sind, die einen Kundenservice haben, Debitorenmanagement, Versandvorbereitung haben, mit denen werden wir eine Plattform quasi anbieten, bestehend aus den Modulen, die wir jeweils mit einbringen, um für Verlage ganzheitlich Print- und Digitalvertrieb anzubieten. Weil wir eben sehen, dass das Bedürfnis da ist, eine ganzheitliche Lösung zu haben, wo auch die Techniker der einzelnen Module miteinander reden und etwas Fertiges hinstellen. Das haben wir an der Stelle auch erkannt und deswegen gibt es dafür diese, bisher war es eine Initiative, demnächst wird es eine Firma sein, wo wir eben Verlagen, Prozesse, Services und eben auch die Module aus einer Hand anbieten.
Das heißt, es ist eigentlich immer noch Best of Breed, nur dass ihr einfach schon mal die einzelnen Module vorkonfiguriert und vorausgewählt habt. Okay, verstehe. Würdest du die Entscheidung vor allem anhand der Unternehmensgröße treffen? Das klang gerade so ein bisschen durch. Oder gibt es da noch andere Kriterien, woran man das festmachen sollte, was für das eigene Unternehmen die bessere Strategie ist?
Es ist eine Frage des Engagements und natürlich auch der technologischen Kompetenz. Also wir kennen viele kleine Verlage, die hervorragend mit uns und auch mit anderen Tools arbeiten, selbst kleine Blogger, die einfach die technologische Kompetenz auf der einen Seite und aber auch die Lust am Probieren haben. Also an der Unternehmensgröße würde ich es nicht unbedingt festmachen, wobei man natürlich sehen muss, wir haben jetzt gerade diesen einen Verlag, mit dem wir diese Subforce-Geschichte gerade aufbauen. Das ist der Freitag aus Berlin, eine kleine Wochenzeitung. Die sind natürlich personell nicht so ausgestattet, dass sie sich jetzt mit verschiedensten Tools und Leuten, die sich darauf spezialisiert haben, dass sie damit arbeiten können. Das kriegen sie von der Manpower einfach nicht hin. Das heißt, für Verlage in dieser Größenordnung, in kleiner Mittelstand, sage ich mal, ist das Best of Breed kaum leistbar, wenn man dann doch so differenzierte Abläufe mit Print und Digital hat und eben nicht nur ein Blogger ist, der ein bisschen ein kleines Digitalgeschäft aufbauen will, sondern wenn dann eben komplexere Prozesse dranhängen, dann ist man mit Best of Breed dann doch auf eine größere Personaldecke, sage ich mal, auch angewiesen.
Was da ja immer eine große Rolle spielt, sind eben die ganzen Schnittstellen, die ganzen API-Integrationen. Und meine Erfahrung ist, sobald in irgendeinem Termin das Wort Schnittstelle fällt, dann wird es sehr teuer, sehr aufwendig und dauert lange. Was macht das eigentlich immer so wahnsinnig kompliziert?
Dass häufig Datenfelder nicht zusammenpassen. Und deswegen wurde ja letztlich auch die API-Mechanik entwickelt, dass ich mir quasi einzelne Datenpunkte aussuchen kann, die dann eben mappen zu dem Datenpunkt auf der anderen Seite in Systemen, die einfach anders ticken, die im Zweifel für Felder auch andere Kategorien haben. Also ein vielleicht nachvollziehbares Beispiel ist sowas wie ein Anredeschlüssel. Wir haben relativ neu die Anrede divers. Mhm. Nicht jedes System kann divers. Jetzt habe ich ein System, was divers kann, das nächste kann es nicht. Das heißt, ich muss mich irgendwie entscheiden, wie gehe ich denn, wenn dort divers kommt, mit diesem Feld um. Und das sind dann am Ende die Herausforderungen, die noch deutlich komplizierter ausfallen können, wie man sich vorstellen kann, die es da zu lösen gilt.
Ja. Was man ja häufig dazwischen schaltet für solche Schnittstellen sind Tools wie Make oder Zapier, die mit fast jedem System dieser Welt irgendwie kommunizieren können und dementsprechend oft so eine Scharnierfunktion übernehmen. Wird sowas bei euren Kunden auch sehr viel genutzt? Würdest du das empfehlen? Ist das sinnvoll?
In Teilen, also Zapier wird in Teilen genutzt bei kleineren Anbietern. Es gibt bei größeren tatsächlich auch Middlewares, die quasi dafür sorgen, dass Systeme nicht direkt miteinander angedockt werden, sondern dass man quasi eine Middleware hat, die stabil bleibt. wo man dann eben auch einzelne Module austauschen kann. Also wenn man mit einem bestimmten Funktionsbaustein nicht mehr zufrieden ist, den einfach dann auszutauschen. Die Middleware bleibt aber gleich und übersetzt in die angeschlossenen Systeme die Dinge dann auch gleich, wenn ich das neue Modul entsprechend an der Stelle vernünftig angeknüpft habe. Und das halte ich auch für den richtigen Weg, quasi eine Middleware dazwischen zu schalten, die wie so eine Drehscheibe dafür sorgt, die unterschiedlichsten Module, die eher mehr als weniger werden, miteinander verbindet und für den Transport sorgt.
Dann lass uns doch mal in die ganzen Module eintauchen und da kommen wir jetzt in die Welt der Abkürzungen. Ich sage schon mal vorweg, es wird, glaube ich, ein bisschen kompliziert, vielleicht stellenweise auch mal unübersichtlich. Ich habe mir vorgenommen, danach so eine kleine Zusammenfassung auch mal auf LinkedIn zu veröffentlichen. Also falls ihr es noch nicht tut, folgt mir da mal. Es gibt mittlerweile auch einen LinkedIn-Newsletter zu Subscribe Now, wo es vielleicht auch noch mal einen kleinen Überblick dann geben wird über diese ganzen Begriffe, Abkürzungen und diese verschiedenen Module und Tools, über die wir jetzt sprechen werden. Lass uns mal mit einem anfangen, was, glaube ich, ganz essentiell für das Subscription Management ist, nämlich ERP. Wofür steht das?
ERP steht, ich weiß gar nicht, was die Abkürzung ausgesprochen heißt, aber es ist im Grunde das kaufmännische Kernmodul, was die Aufträge verwaltet, den Kundenstammdaten verwaltet, die Adressen in sich trägt, die Rechnungen schreibt und einen Versandauftrag am Ende ausspuckt. Das ist die Kernfunktionalität eines ERP-Systems.
Damit ich hier nicht in die Bredouille gerate, habe ich mir alle Begriffe vorher einmal angeschaut. Ah, sehr gut. Das steht für Enterprise Resource Planning.
Ah, sehr gut.
Ist Plenigo ein ERP oder ist es was anderes?
Ist ein ERP. Also Plenigo ist von seinem Funktionsumfang ein ERP und kein CRM und kein BI in der Abkürzung der Dinge, die dann so dahinter kommen und kein FI.
So, die klassischen ERP-Systeme haben ja auch noch die ganze Kostenkomponente, vielleicht auch Personalkosten etc. Das ist bei euch aber nicht abgedeckt. Das heißt, dafür brauche ich wahrscheinlich dann nochmal ein anderes System, oder?
Genau. Also was wir abbilden, ist das Thema Payment Handling. Also wir haben diverse Payment Service Provider eingebunden, für die man sich entscheiden kann, um halt die unterschiedlichen Zahlarten abzubilden. Also sowas wie SEPA-Lastschrift, Kreditkarten, PayPal ist direkt angebunden, Amazon Pay ist direkt angebunden. Also wir haben eine breite Zahl von Zahlarten, die angebunden sind, für die wir quasi das Payment Handling machen, also mit den Service Providern darüber reden, ob wir gerade diese Zahlung einziehen können oder nicht. Es gibt eine Prozesssteuerung, die man konfigurieren kann, die dann eben dafür sorgt, wenn Zahlungen fehlschlägt, diese in bestimmten Fällen zu wiederholen. Oder eben, wenn das nicht erfolgreich ist, je nach Konfiguration Abos zu beenden, auf Zahlwegrechnung umzustellen, was zur Folge hat, dass sie dann in das nachfolgende Finanzsystem mit offenen Posten reinlaufen. Also das heißt, wir machen eine vorbereitende Buchhaltung, aber kein Mahnwesen und kein Inkasso. Und man kann sich entscheiden, ob man auf debitorischer Ebene die Finanzdaten im Export bekommt. Also das heißt, auf Einzelkundenebene, jeden einzelnen Beleg, jeden Stornovorgang, jeden Rechnungsvorgang. Oder ob man das saldiert macht, weil das System so eingestellt werden kann, dass es quasi, wenn ein Kunde eine Zahlung widerruft, automatisch den offenen Betrag storniert, das Abo beendet, also sehr kundenfreundlich. Aber man verzichtet an der Stelle eben auch auf Erlöse, auf die man sich im Zweifel per AGB ja auch committed hat mit dem Kunden, mit Kündigungsfristen und so weiter. Aber man kann das System quasi so einstellen, dass es kaufmännisch am Ende rund ist und saldiert abrechnet, was im Digitalgeschäft auch häufig für viele, auch kleinere, ausreicht. Aber wenn das eben nicht reicht und vor allen Dingen, wenn man ein Printgeschäft hat, ne, wo ja auch gewisse Kosten entstehen, dann ist es einfach nötig, in der Folge ein Debitorenmanagement noch zu haben, was dann das Mahnwesen übernimmt und Inkasso im Zweifel.
Wo wir gerade schon bei den Bezahldiensten sind, ich glaube, das ist eine Fragestellung, die sich viele Paywall-Anbieter stellen. Welche Zahlungsdienstleister bietet man überhaupt an? Welche priorisiert man vielleicht auch? Hast du da eine Empfehlung? Welche sollte man auf jeden Fall haben? Braucht man PayPal? Braucht man Rechnungen? Braucht man Kreditkarte? Auf welche kann man vielleicht auch eher verzichten?
Also grundsätzlich haben wir dafür im Tool Konfigurationsmöglichkeiten. Also wir können im Tool hinterlegen, welche Zahlarten man global anbietet, was man in bestimmten Ländern anbietet. Also ich würde zum Beispiel beim Thema Rechnungen sagen, außer Deutschland würde ich nicht unbedingt eine Zahlung per Rechnung anbieten und im Digitalgeschäft vielleicht auch gar nicht, weil dann eben der Betrugsfall dem Tür und Tor geöffnet ist. Ich denke, dass es gut ist, die etablierten Zahlarten auf jeden Fall anzubieten, bis hin zu Apple Pay und Google Pay, die wir auch gerätespezifisch entsprechend ausspielen und dann einfach zu testen, welche Zahlarten am besten funktionieren. Also man kann das bei uns so konfigurieren, dass man quasi auf Angebotsebene sagt, welche Zahlart ist zulässig und welche ist auch die vorausgewählte. Mhm. Auch damit nimmt man dem Kunden so ein Stück weit eine Entscheidung ab mit dieser Vorauswahl. Und dort einfach den zu nehmen, wo man vielleicht nicht so viele Gebühren bezahlt. Das unterscheidet sich ja, was man an der Stelle auch an Kosten hat und was am besten konvertiert. Aber da gibt es keine allgemeine Empfehlung, außer halt beim Thema Rechnung entsprechend vorsichtig zu sein, was man nimmt. Aber PayPal ist eigentlich Standard, sollte dabei sein. Die Lastschrift natürlich auch auf jeden Fall, mhm. Genau.
Okay, also Gebühren, Haltbarkeit, Conversions, das sind die Faktoren, die man dann einfach für sich nochmal testen muss.
Ja.
Verstehe. Dann kommen wir zu dem Punkt Access Management, also dass man die Zugriffssteuerung auf der Website irgendwie regeln muss. Das ist dann auch wieder eng verknüpft mit der Paywall. Und da vielleicht schon mal eine Frage: Was versteht man technisch gesehen eigentlich unter der Paywall? Also ist das die grafische Oberfläche, ist das das Access Management, ist das alles, ist das dann auch das ERP dahinter? Wie würdest du das definieren?
Also ich würde die Paywall so definieren, dass es das, was kommt, wenn ich quasi einen Artikel weiterlesen will und das nicht funktioniert, also was mich davon abhält und mir dann sagt, was ich an der Stelle zu tun habe. Also das kann ja auch eine Ragwall, eine sogenannte sein, ja, wo ich mich einfach durch eine Registrierung freischalte oder eben eine Paywall, die wir als ERP-System bespielen in unterschiedlichsten Ausprägungen. Also viel wurde ja experimentiert mit dem Thema Personalisierung an der Stelle. Also bestimmte Kundengruppen unterschiedlich anzusprechen und denen unterschiedliche Angebote auszuwerfen. Das kann man entweder basierend auf dem Content machen, ne, sagen, bei bestimmten Content kommt halt ein bestimmtes unterschiedliches Angebot, oder eben mit zusätzlichen Tools, die an der Stelle helfen. Wir arbeiten da sehr eng mit UpScore beispielsweise zusammen, die sich darauf spezialisiert haben, solche Usergruppen zu identifizieren. Und basierend auf dem, was dann quasi UpScore uns rüberwirft von der Seite, mit welchem User wir es da zu tun haben, werfen wir in Echtzeit das entsprechend konfigurierte Produkt dazu. Und das ist dann im Grunde die Paywall.
Okay. Und welche Personalisierungen sind gerade so State of the Art? Was würdest du empfehlen?
Also ich bin beim Thema Personalisierung und dem, was man so rausholen kann in der Conversion, also in der Gewinnung, eher skeptisch an der Paywall. Also ich glaube, damit ist an der Stelle nicht so viel zu holen. Ich glaube, wo das Thema Nutzerverhalten oder Cluster wirklich eine extrem große Rolle spielt und auch einen großen Hebel hat, ist bei allem, was nach der Conversion passiert. Also zu beobachten, wie verhalten sich bestimmte Nutzergruppen in der Probephase? Was tun Leute, die gewandelt sind? Und dort Unterscheidungen zu treffen, man kann ja in der Data Science relativ schnell vorhersagen, ob jemand diese Probephase übersteht oder nicht. Es hat häufig viel mit Engagement zu tun. Also wie viel nutzen die Leute, ist das Produkt wirklich in den Tagesablauf integriert. Aber die eigentliche Kunst ist es ja, diese Vorhersage zu verändern, wenn man sie denn schon so früh weiß. Also etwas dafür zu tun, dass der Kunde dann eben doch wandelt und zu einem loyalen, bezahlpflichtigen, engagierteren Nutzer wird. Und dort liegt, glaube ich, der große Hebel, zu schauen, warum Leute wandeln und diejenigen, die nicht wandeln, quasi auf diesen Weg dahin bringen. Also das ist das ganze Thema Onboarding-Strecken und dort personalisiert im Zweifel auf die Leute zuzugehen, sie ein Stück weit an die Hand zu nehmen, Produktbereiche zu zeigen, die sie noch nicht gesehen haben, immer wieder Lesetipps und Empfehlungen anzubieten, die dann tatsächlich zum Persönlichen passen. Also beim Thema Engagiertheit und so weiter sehe ich sehr viel Potenzial in der Personalisierung. Vorher bei der Conversion ist es einfach ein so komplexes Gebilde mit verschiedensten Touchpoints und Überlegungen, kaufe ich jetzt oder kaufe ich nicht, und da den Rückschluss zu ziehen, warum jemand wirklich in dem Moment gekauft hat, nur weil er halt bei dem Artikel die Paywall dann freigeschaltet hat. das ist einfach zu kurz gesprungen und den langen Weg, den kriegt man analytisch, glaube ich, nicht gefasst, als dass das wirklich ein Hebel sein könnte.
Also du würdest eher zu einer One-Size-Fits-All-Paywall raten, als jetzt jedem Nutzer individuell zu sagen, dieser Artikel ist für dich frei, für dich verschlossen.
Ja, ne? Also es gibt ja in den Gewinnungskanälen sicherlich unterschiedliche Zielgruppen. Da sollte man sicher auch mit Angebotsformen spielen. Also sicher nicht im eigenen Abo-Shop die gleichen Angebote anbieten, die man auf Social Media ausspielt oder im Rahmen von Sonderaktionen. Da auf jeden Fall eine große Varianz und sich Gedanken machen, was erreiche ich für Leute, in welcher Situation, damit zu spielen. Aber bei der Paywall als solcher, die beim Paid Content hinterlegt ist, würde ich mich nicht lange mit Personalisierung aufhalten. Mhm.
Dann nochmal zum Access Management zurückgesprungen. Ist das auch irgendwas, was Plenigo dann regelt, wer welchen Artikel lesen kann?
Wir steuern die Zugriffsrechte. Das heißt, man hinterlegt in Plenigo die Zugriffsrechte, die letztlich im Zusammenspiel mit dem Access Management, was dann nicht bei uns liegt, dafür sorgen, dass Leute einen bestimmten Content bekommen, der über diese Zugriffsrechte definiert ist. Also Zugriffsrecht E-Paper beispielsweise, Kunde bekommt E-Paper, Zugriffsrecht Plus, der bekommt Plus oder Pur. Ne? Das sind so die klassischen Ausprägungen, die da gerade definiert sind, über die das dann gesteuert wird. Und man kann dann eben Bundles formen, dass jemand halt Plus und E-Paper und dafür Preise definieren. So wird das letztlich aufgebaut bei uns.
Okay, und das Access Management selbst liegt dann wahrscheinlich im Content Management System?
Genau, das liegt im Content Management
System. Und das greift dann quasi auf die Rechteverwaltung aus Plenigo zu. Die Rechte sind dann wieder mit den Produkten verknüpft und so wird dann definiert, wer was bekommt.
Genau, ne? Dazu gehört noch das SSO natürlich, also dass sich der Kunde einloggt, dass ich auch weiß, mit wem ich es hier an der Stelle zu tun habe. Und das liegt entweder bei uns oder beim Verlag, das ist sehr unterschiedlich. Viele haben ein eigenes SSO, freuen wir uns auch drüber, wenn das weiter genutzt werden kann. Für alle, die keins haben, bringen wir eins mit, was auch vom Funktionsumfang ordentlich ist. Und das erkennt dann eben den Kunden, weiß, ob er bezahlt hat, ob er darf und dann kriegt er übers CMS das, was er lesen möchte.
Um auch da wieder die Abkürzung zu erklären, SSO heißt Single Sign-On.
Single Sign-On, das, genau.
Also quasi die Registrierungsmaske, Passwort, E-Mail-Adresse. Ein anderes System, was du auch gerade schon kurz angesprochen hast, ist der Abo-Shop. Der liegt dann ja auch, glaube ich, wieder bei einem anderen Anbieter, der aber auch eng mit Plenigo verknüpft ist.
Genau, die Abo-Shops sind eng mit uns verknüpft. Deswegen haben wir, ich hatte vorhin über Subforce kurz gesprochen, da bieten wir auch eine Shop-Lösung quasi mit an für Kunden, die eine Shop-Lösung brauchen, die auch eben sehr gut mit uns integriert ist. Ansonsten treffen wir häufig auf Shop-Lösungen, die schon vorhanden sind, wo dann eben eine kleine Integration erfolgen muss. Wir bringen einen Checkout mit, also man braucht nicht zwingend einen Abo-Shop, um mit Plenigo zu verkaufen, sondern wir haben einen Checkout, der auch gerade angesprochen hatte ich ja den Ausbau des Checkouts vorhin, dass wir da mehrere Varianten perspektivisch anbieten werden, aber da bringen wir eine komplette Bestellstrecke mit. Das heißt, man könnte auf seiner eigenen Website sozusagen uns mit dem Checkout so einbinden, dass man gar keinen Shop braucht.
Das heißt, ich klicke auf den Button bestellen und ab da passiert alles bei euch. Und ja, der ist dann auch durchoptimiert.
Ja, aber wenn man eben so komplexere Angebotsformen, vor allen Dingen in der Print-Welt mit verschiedenen Prämien, für die ich dann noch eine extra Abbildung und eine extra Beschreibung brauche, da haben wir keine Bild- und Textverwaltung bei uns, sondern das macht dann klassischerweise ein Shop-System und wir liefern quasi die Formularfelder dazu an der Stelle.
Was ich in letzter Zeit ein bisschen beobachte, ist, dass die Shops eher einfacher als komplexer werden. Also auch die Angebotsvielfalt. Die New York Times zum Beispiel bietet, glaube ich, ein oder maximal zwei Optionen an, um die Nutzer nicht zu überfordern. Wäre das auch deine Empfehlung, eher Fokus auf wenige Kernprodukte oder eher an die Breite?
Ja, also es ist auf jeden Fall, ne? Nutzer wollen geführt und entschieden gemacht werden. Und je mehr Perspektiven man anbietet, habe ich gelernt, verwirrt man den Nutzer. Also am besten irgendwie drei Angebote, von denen das linke und das ganz rechte, welche sind, die quasi den Rahmen darstellen, ein sehr teures und ein sehr dünnes und die dann eben auch eine preisliche Orientierung geben. Und in der Mitte eins, wo man sagt, oh Mensch, super, Bestseller, das hat einen super Preis verglichen mit dem links und rechts und da ist auch eine super Leistung drin und das reicht mir eigentlich auch, das Große brauche ich nicht. Und dann ist man schön entschieden gemacht und bestellt. Also diese Verankerung haben wir von Vocatus übrigens gelernt an der Stelle, mit denen viele ja auch zusammenarbeiten beim Thema Pricing. Das ist, glaube ich, ein guter Weg. Trotzdem glaube ich, dass jetzt nach der Etablierung der Plus-Modelle schon eine Differenzierung kommen wird in den Portfolios. Also ich gehe davon aus, dass es Upgrade-Bausteine geben wird für bestimmte Zielgruppe mit zusätzlichen Elementen, dass es zwischen Premium und Basis Ausprägung geben wird. Also ich glaube, mit dem Ausbau der Laserfinanzierung wird es auch unterschiedliche Portfolios in den digitalen Plus-Modellen perspektivisch geben.
Auch da, ich habe mir gestern mal ausführlich die New York Times angeschaut, die ja sehr stark auf Bundling setzen mit ihren 5 verschiedenen Themenwelten und du steigst dann häufig über eine ein, also das News-Abo und früher oder später, wenn du dann mal Interesse an Wirecutter oder Athletic, also Sport hast, dann kommst du halt immer tiefer ins immer teurere Abo und Bundle rein. Ein weiterer Bestandteil, das sind dann die Journey-Builder. Piano ist da, glaube ich, relativ stark drin. Was versteht man denn darunter?
Ja, das ist im Grunde die User Journey, die ein Kunde durchläuft, bis er zu der Paywall kommt letztlich. Ne? Das haben wir bei uns nicht. Da ist eben Piano oder Cepher beispielsweise bietet das auch an als Tool, mit denen wir auch zusammenarbeiten, wo ich im Grunde mir auswähle aus den einzelnen Datenelementen, wie die Journey des Kunden dann am Ende ist.
Ein Begriff, der mir auch nochmal begegnet ist, oder eine weitere Abkürzung, DMP, Data Management Plattform. Was versteht man darunter?
Ja, die DMP ist im Grunde ein Datensammelbecken. Also die quasi alle Daten, die ich auf der Seite sammle, erstmal konsolidiert, ohne dass damit irgendwas Großartiges gemacht wird. Und die braucht man zum Beispiel, wenn man mit so einem Dynamisierungselement arbeitet, braucht man eine DMP. Aber das macht die eigentlich, ne? Die Daten einfach vorzuhalten.
Das heißt, das ist wieder ein separates System, was sich dann auch aus Plenigo und aus anderen Systemen die Daten zusammenzieht und dann da Analysen und Prozesse drauf aufbaut. Aber das ist jetzt auch nichts, was in Plenigo integriert wäre.
Nee, eine DMP haben wir bei uns nicht. Und die zieht vor allen Dingen auch die Bewegungsdaten auf einer Website. Das sind so die klassischen Datenquellen für die DMP.
Der nächste Schritt nach der DMP ist dann die BI, die Business Intelligence. Darüber haben wir vorhin ja schon bei Dashboards sehr viel gesprochen. Was sind da deine großen Empfehlungen? Also wie baut man sich ein gutes Dashboard?
Entlang seiner Strategie und den Zielen, die man erreichen will. Wir hatten es ja vorhin schon so ein Stück weit mit der Veränderung der Geschäftsmodelle von der Werbevermarktung zur Laserfinanzierung. Dann reicht es eben nicht, auf die reine Auflage und auf die reine Reichweite zu schauen, sondern ich muss eben einen größeren Wert auf den Kundenwert legen und gucken, was ich für ein Invest habe in den unterschiedlichen Werbekanälen. Also da ist wichtig, sich vorher einmal die strategische Frage zu stellen, wo will ich hin und wo ist mein kaufmännischer Schwerpunkt letztlich und daran dann die BI auszurichten und ein Dashboard eben zu bauen, was mir diese Dinge dann auch real zeigt, so dass ich die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen kann.
Ein paar Anbieter in dem Bereich sind Google Data Studio, Microsoft Power BI, ClickView, Tableau hast du vorhin auch schon mal angesprochen. Fehlt dir in der Auflistung noch einer und hast du irgendwie einen Favoriten?
Also ich finde, mittlerweile ist Power BI eigentlich das Tool der Wahl, sehr, sehr etabliert. Tableau ist eher was für Spezialisten. Wir haben in der Frühphase mal viel mit Tableau gearbeitet. Da muss man sich aber wirklich sehr stark auskennen. Der Vorteil an Power BI ist es einfach für Office-Anwender. Das ist relativ ähnlich dem, was in Excel passiert. Mhm. Natürlich ein Stück weit tiefer, aber wer schon mal eine Pivot-Tabelle in Excel gebaut hat, der wird sich in Power BI schnell zu Hause finden. Man kann eben mittlerweile die Dinge per Cloud sharen, sich Arbeitsbereiche freigeben und so weiter. Also Power BI ist eigentlich so mittlerweile das mächtigste und etablierteste Tool der Wahl. Deswegen arbeitet Bardon, die ja bei uns quasi den BI-Bereich besetzen, auch mit dem Power BI zusammen. Und das Schöne ist, dass wir häufig bei Kunden dann auch auf dem Power BI treffen. Das heißt, da können dann schon die fertigen Dashboards quasi freigegeben und integriert werden. Also klare Empfehlung für Power BI.
Mhm. Wichtig ist dann ja auch, dass man eine Datenkultur im Unternehmen schafft, dass die einzelnen Mitarbeitenden dann auch in die Dashboards reinschauen und daraus Schlüsse ziehen können. Würdest du empfehlen, dann für unterschiedliche Hierarchieebenen, unterschiedliche Teams immer jeweils ein eigenes Dashboard zu erstellen? Oder sollte es ein unternehmensweites geben, wo alle einen Blick auf die Ziele haben?
Also ich finde, Daten müssen eine große Öffentlichkeit haben und aber in der Breite der Masse auch schnell erfasst werden. So, es gibt im Fachbereich natürlich den Bedarf, ne, einzelne Vertriebskanäle, CPOs und so weiter zu berechnen. Damit ist jeder Journalist überfordert oder auch jeder andere. Aber letztlich brauchen wir verbindende KPIs. Also wie viele neue Kunden haben wir heute gewonnen beispielsweise? Oder was ist die durchschnittliche Haltbarkeit? Also Dinge, die man schnell begreifen kann und wo man auch weiß, aha, daran bemisst sich unser aktueller Erfolg oder Misserfolg oder an der Stelle müssen wir was tun. Ja, wir müssen mehr Kunden holen oder wir müssen sehen, dass sie länger dabei bleiben. Also griffige KPIs zu entwickeln und denen eine möglichst große Öffentlichkeit und eine spielerische Komponente auch zu geben. Also ne, auch gern, wir haben früher auch regelmäßig Newsletter versendet, wo wir nicht nur die reinen KPIs transportiert haben, sondern auch die Story dahinter ein Stück weit erzählt zu haben, um einfach zu vermitteln, Mensch, was ist denn da passiert oder was ist denn da der Hintergrund, um einfach wirklich das Thema Daten in den Unternehmen viel stärker zu verankern. Also das ist auch ein großes Defizit bei den Verlagen, dass mit Daten noch nicht so ja, kreativ und freudig umgegangen wird. Und es macht einfach totalen Spaß, mit Daten zu arbeiten. Und sie werden aber häufig als lästig oder das ist Controlling und Kennzahlen und alles schwierig und versteht keiner wahrgenommen. Und dabei machen sie Spaß und sind das Zentrum des Erfolges im Digitalen.
Ja, man kann es ja total auch als Belohnungs- und Motivationsinstrument einsetzen. Das ist, glaube ich, auch das, was du mit Gamification meintest, dass man dann irgendwie Punkte bekommt, wenn man seine Ziele erreicht oder Ähnliches.
Genau.
Was ich auch wichtig finde in dem Punkt ist, dass man eine Single Source of Truth hat. Also, dass es wirklich auch die eine verbindliche Zahl gibt und nicht jeder mit seiner eigenen Excel-Tabelle um die Ecke kommt, die vielleicht den eigenen Bereich schön rechnet.
Ja. Das ist tatsächlich treffen wir auch häufig an, ne, gerade in Bereichen, wo bestimmte Silos auch arbeiten und dann ähnliche Kennzahlen ermittelt werden, die aber dann vollkommen unterschiedlich aussehen. Das ist auch eine große Herausforderung, ja.
Dann kommen wir zur nächsten Abkürzung, nämlich ESP, E-Mail Service Provider. Und da würde mich jetzt vor allem mal die Abgrenzung auch zu dem interessieren, was ihr macht, weil Blenigo ja bestimmte E-Mails auch verschickt. Also ich glaube, alles, was so den Bezahlungsprozess betrifft, aber ein kompletter ESP seid ihr ja nicht.
Nein, sind wir nicht. Wir nutzen dort AWS, also die Amazon Web Services, für den Versand von E-Mails. Die sind hochperformant, ausfallsicher, stabil. Also da an dieser Stelle wollen wir uns nicht betätigen, weil das wirklich ein sehr, sehr sensibler Bereich ist, was dem Thema Ausfallsicherheit und so weiter angeht. Da nutzen wir AWS als etablierte Komponente.
Und es ist wahrscheinlich auch gängiger Standard, dass alles, was rund um Rechnungen, rund um die Bestellung passiert, aus einem ganz anderen System verschickt wird als so die Marketing-E-Mails.
Ja.
Und die Newsletter.
Sie werden halt bei uns konfiguriert. Also wir haben die entsprechenden Templates, so dass ich sie halt nach meinen Bedürfnissen sowohl im Layout als auch im Text ganz frei gestalten kann. Also jeder Verlag kann die Rechnungs-E-Mail, die Bestellungs-E-Mail, die sehen vollkommen unterschiedlich aus mit unterschiedlichen Texten, kann man alles konfigurieren. Aber der reine technische Versand läuft dann über AWS. Mhm.
Ein weiterer Bereich ist der Kundenservice. Also vor allem dann E-Mail beantworten, vielleicht auch WhatsApp-Chat, alle möglichen Kanäle, Telefonservice. Dafür gibt es dann auch wieder Systeme. Wie ist das mit euch verzahnt?
Wir haben ein sogenanntes Merchant-Backend, über das nicht nur die Angebote angelegt werden können, sondern über das eben ein Kundenservice auch sämtliche Auftragsänderungen und so weiter vornehmen kann. Also ich kann dort eine neue Lieferadresse hinzufügen, sagen, ab wann die gültig ist. Ich kann einen Auftrag ändern, kann eine Stornierung vornehmen, eine Teilgutschrift auslösen über die hinterlegten Zahlwege und. Das ist also eine extra Oberfläche und ich habe auch eine Bearbeitungshistorie, wo ich sehe, wann wurde was durch wen geändert, wo ich auch frei einen Hinweis hinterlassen kann, wie zum Beispiel Kunde hat Zustellung reklamiert oder so, dass ich das beim nächsten Mal, wenn ich den Kunden aufrufe, auch sehen kann. Das haben wir in Planigo. Was wir nicht haben, ist ein Ticketsystem oder auch Post-Inboxen. Das sind dann andere Tools wie Novomind beispielsweise, die jetzt hier im Kontext mit Primaneo im Einsatz sind, die einfach dafür sorgen, dass E-Mails eingehen, schon vorsortiert werden, entsprechend ihrer Anliegen, um dann halt im ERP-System weiter bearbeitet zu werden. Mhm.
Dann habe ich als letztes Thema hier bei den verschiedenen Modulen und Tools noch Debitorenmanagement. Da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, also das ganze Mahnwesen, dann vielleicht auch die aufgepumpten Männer, die irgendwann vor der Tür stehen und das Geld eintreiben. Was würdest du da empfehlen?
Da gibt es, glaube ich, keine generelle Empfehlung, es sollte halt ein zertifiziertes System sein, was man da einsetzt. Wir bieten das im Rahmen von Subforce, bieten wir das an, ein fertiges Debitorenmanagement. Das ist an der Stelle auch eine Eigenentwicklung von den Kollegen von Primaneo, die das an der Stelle bereitstellen. Aber sonst ist es häufig so, dass man in einem Verlag auf dem SAP FI meist trifft oder auf ein Datev. Das ist so. Wir haben für all diese Systeme standardisierten Export, der einfach dafür sorgt, dass, also wir machen vorbereitende Buchhaltung, wo man quasi die Kontenpläne, die Kostenstellen bei den Aufträgen so hinterlegen kann, dass sie entsprechend auch abgegrenzt werden. Auch diese Vorbereitung der Abgrenzung nehmen wir vor. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, der Kunde zahlt eine Jahresrechnung und die Erlöse sollen aber in den jeweiligen Monaten, wo er nutzt, soll jeweils ein Zwölftel quasi wirksam werden. Das bereiten wir im Buchhaltungsexport vor, sodass eben jeden Monat von dem Parkkonto sozusagen die Erlöse dann aufs Erlöskonto kommen zum Leistungszeitraum. Das liefern wir an der Stelle mit und das Debitorenmanagement ist dann für den Zahlweg Rechnung verantwortlich. Also wir haben bei uns kein Konto hinterlegt. Man kann zwar den Zahlweg Rechnung einstellen, man braucht aber dann eben jemanden, der quasi auf das Bankkonto schaut und das ist dann das Debitorenmanagement und unserem System die Rückmeldung gibt, die Rechnung ist bezahlt, so wie das der Payment Service Provider bei den anderen elektronischen Zahlarten macht. Und wenn eben bei uns das sogenannte Failed Payment Handling vorbei ist, also der Kunde erinnert wurde, dass sein Zahlungsmittel nicht funktioniert oder eben erneut versucht wurde abzubuchen, dass alles keine Früchte trägt, dann geht das rüber ins Debitorenmanagement und dann ist es egal, ob das ein SAP FI, ein Datev oder was auch immer ist. Aber das muss dann mahnen oder zum Inkasso weitergeben, je nachdem, wie der Kunde damit umgehen möchte.
Also da wird es dann teilweise auch wieder recht manuell.
Ja.
Wenn du jetzt nochmal auf diese ganzen Module, Systeme zurückblickst, fehlt dir noch irgendwas Wichtiges oder sind das die zentralen?
CRM.
Stimmt, hatte ich kurz bei der Paywall angesprochen, aber sind wir nicht tiefer eingegangen. Ja, stimmt.
Genau. Also das ganze Thema CRM ist ein wichtiges und ich finde auch so ein hochindividuelles, dass es einfach lohnt, dafür ein spezielles Tool auszuwählen. Es gibt dafür die unterschiedlichsten Komponenten. Wir arbeiten viel mit Salesforce zusammen. Das ist sehr häufig bei Verlagen im Einsatz. Jetzt neuerdings auch mit Selligent, sehr, sehr interessantes Tool, wie ich finde, so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau im CRM, mit der man sogar kleine Landingpages bauen kann, aber eben auch so automatisierte Welcome-Strecken machen kann. Da arbeiten wir gerade an einer zertifizierten Integration zu uns, freue ich mich sehr drauf. Genau, aber das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt eben. Das ist vorhin gesagt, ne, Systemkommunikation haben wir bei uns, sowas wie Rechnung und Bestellbestätigung. Aber das ganze Thema Onboarding, wo ich eben auch denke, dass dort ein hoher Hebel hängt beim Thema Personalisierung, das ist dann eben alles CRM. Dort die Kunden auf den richtigen Kanälen zu erwischen und auch bei der Kündigerrückgewinnung dann eben rechtzeitig auf die Leute zuzugehen mit unterschiedlichen Phasen und so weiter. Das ist alles Aufgabe vom CRM. Bieten wir im Subforce-Kontext auch mit an, von den Badun Kollegen, nicht mit so einem mächtigen Tool, sondern ein sehr, also Basis-CRM, sage ich mal, womit man aber eine Kündigerrückgewinnung und eine Aktivierung und eine Onboarding-Geschichte gut bauen kann, aber eben nicht in Planigo.
Auch da, weil ich mir ja vorgenommen habe, alle Abkürzungen einmal zu erklären. Ich glaube, CRM ist den meisten geläufig, aber steht für Customer Relationship Management und ist, glaube ich, Oft wird es benutzt für das System, aber oft auch für die Abteilung, die es macht. Also finde ich manchmal begrifflich etwas verwirrend, aber was ich tatsächlich gerade kurz verwechselt hatte, weil ich nicht richtig zugehört hatte, war CRM und CMS, das Content Management System, was ja auch nochmal eine große Rolle spielt, vor allem dann bei der Paywall und allem, was on-site passiert. Gibt es da aus deiner Sicht noch irgendwas zu beachten beim Content Management System?
Auch da treffen wir meistens auf historisch gewachsene Dinge, die dann eher was zu tun haben mit den Workflows, auch Richtung Printproduktion und Redaktion. Also wie entstehen Texte und wie kommen die zur Veröffentlichung? Davon ist das dann eher getrieben als von dem, was dann an der Paywall passiert oder im Subscription Management. Also das hat dann eher was mit den Verlagsprozessen zu tun, wie die Texte quasi da hinkommen und im Zweifel parallel auch an irgendeine Druckmaschine gesendet werden.
Und theoretisch seid ihr mit jedem CMS kompatibel oder gibt es welche, wo es dann leichter fällt? WordPress ist wahrscheinlich standardmäßig irgendwie
angebunden. WordPress, da haben wir sogar ein Plugin, weil wir bei WordPress häufig eben nicht mit Verlagen arbeiten, sondern mit Einzelunternehmen, Bloggern, die eben WordPress im Einsatz haben. Deswegen haben wir dort einen Connector, der die wesentlichen Funktionen von Planigo quasi ins WordPress schon integriert. Also das ist quasi schlüsselfertig. Und bei den anderen Systemen ist es eine manuelle Integration, die aber, da lassen wir uns auf alles ein, haben auch schon alles gesehen.
Dann würde ich den Bereich Systeme, Abkürzungen jetzt mal langsam abschließen und wir nähern uns dem Ende. Mich würde jetzt mal noch der Ausblick für euch interessieren. Also Subforce hast du schon angesprochen, dass das gerade eine eurer großen strategischen Initiativen und bald ja Unternehmensgründungen sein wird. Was ist so eure langfristige Vision für Planigo? Wo wollt ihr hin?
Wir wollen der Subscription-Anbieter der Verlage werden. Also das heißt weiter im Fokus auf die Verlage. Ob die nur in Deutschland sind oder auch außerhalb, da sind wir offen. Aber im Moment ist in Deutschland noch viel quasi in diesem Prozess. Und wir wollen eben neben den etablierten Produkten, die wir bisher schon betreuen, also die großen Plus-Angebote, eben auch dafür sorgen, dass das restliche Abo-Geschäft bei uns läuft und das aber in einer möglichst modernisierten, transformierten Form. Also unsere Vision ist es, gemeinsam mit den Verlagen so ein bisschen angestaubte Sparten auch einen neuen Anstrich zu verpassen, sie vielleicht zu einem neuen Leben zu erwecken. Also wir arbeiten gerade an der Sparte WBZ, wer die Abkürzung nicht kennt, werbender Buch- und Zeitschriftenhandel. Das ist was man aus der Printwelt noch kennt, wo Leute an der Haustür klingeln und einem ein Abo verkaufen. Das sind dann Drittfirmen, die auch die Kundenbeziehung halten.
Wobei das mittlerweile auch hochdigitalisiert ist. Also gibt es ja, glaube ich,
diverse
Anbieter, die das auch bei Checkout-Prozessen integrieren.
Richtig,
etc.
Genau. Das sind Dinge, die ein Stück weit im Wandel sind, wo man sich schon so ein bisschen die Frage stellen muss, im Digitalgeschäft braucht es denn einen Dritten, dem dann die Kundenbeziehung gehört, der im Digitalen im Zweifel auch Konkurrent ist in den Werbewegen. Also das sind so die Herausforderungen, die man da beiderseitig einfach angehen muss. Aber ich glaube, dass es Unternehmen gibt, die durchaus Firmen sind in der Werbung neuer Abonnements und was für Zeitschriftenverlage einfach grundsätzlich auch interessant ist, so dass das Thema Verprovisionierung Dritter, die mir Abos bringen, das ist ja im Kern dann die Funktionalität, eine ist, mit der wir uns gerade beschäftigen, um eben dort Funktionen anzubieten, die sowas zulassen. So, und so geht es eben auch um Studentenabo, habe ich vorhin schon angesprochen. Ich habe die Hoffnung, dass bei der IVW bald das Thema durch ist, dass auch die U30 rabattierten Abos dazugezählt werden dürfen und nicht nur die mit der Immatrikulationsbescheinigung als Nachweis, auch ein bisschen so eine angestaubte Geschichte. Also da ist es auch die Vision, gemeinsam mit den Kollegen von Herrn Kuhlmann in Berlin bei der IVW einfach mal zu schauen, wie ändern sich Märkte, wie ändern sich Prozesse, wie können wir Dinge so verändern, dass Instrumente wie die IVW eben auch weiter eine Relevanz haben zum Zählen von Auflagen oder zum Messen vom Erfolg. Also das ist so die Vision, Transformation weiter zu begleiten, Subscription-Geschäft zu modernisieren und möglichst alles so abzuwickeln, dass die Verlage viel Freude am Ausbau der Leserfinanzierung haben.
Das klingt nach einem schönen Fazit. Dann würde ich jetzt zu unseren Schlussfragen kommen. Es gibt ja immer drei, die ich allen Gästen stelle. Und die erste davon ist, auf welches Abo möchtest du persönlich nicht mehr verzichten?
Auf das Abo bei der Zeit, tatsächlich. Das sage ich nicht nur wegen dir und auch nicht wegen der anderen lieben Kollegen, sondern weil die es geschafft haben, einfach meinen Tagesablauf so zu durchschauen, dass sie einfach die richtigen Produkte mit den Podcasts und mit den Geschichten so anbieten, dass ich mich dort gut informiert, gut begleitet fühle und quasi in jeder Nutzungssituation haben sie eine Antwort für mich mit einem tollen Produkt. Und sie sind einfach von der inhaltlichen Ausgestaltung sehr am gesellschaftlichen, am Leben, wo sich gerade viel ändert mit Krieg und Klima und wo man sich viele Gedanken macht. Und da fühle ich mich einfach gut aufgehoben mit den Gedanken, die ich mir persönlich mache.
Ich hoffe, deine früheren Kolleginnen vom Spiegel haben jetzt gerade weggehört. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild?
Ich bleib mal, weil ich die einfach am besten kenne, in der Verlagswelt. Ich finde von denen, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch nur Kontakt haben, Axel Springer tatsächlich sehr, sehr vorbildlich, die natürlich sehr früh das Thema Paid Content erkannt haben, sich auch viele blutige Nasen geholt haben am Anfang, weil sie das Thema Paid Content sehr getrieben haben, als alle anderen noch nicht so weit waren. Und die ich im Unternehmen und in ihrer Strategie sehr konsequent wahrnehme mit dem Thema, was wir vorhin hatten. Ich habe eine Business-Idee, ich habe einen Product Owner, der genaue Vorstellungen hat von Business-Zielen. Ich habe dann einen Process Owner, der sich genau mit den Abläufen auskennt, und ich habe dann unten einen Tool Owner, der sagt, okay, so kann ich die und die Dinge in meinem Tool realisieren. Also die haben das sehr konsequent durchgeholt. Dort hat man fast das Gefühl, man ist gar nicht mehr bei einem Verlag, sondern bei einem wirklich modernen Technologieunternehmen. Das finde ich ist zumindest für die Branche ein Vorbild, wenn es um die Abläufe geht.
Vielleicht auch, weil sie eher von den wirtschaftlichen als von den journalistischen Zielen getrieben sind, will ich jetzt mal unterstellen. Und was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen? Ihr seid ja selbst de facto auch ein Abo, über den Bereich haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen, aber als Software-as-a-Service-Anbieter seid ihr auch Abo-Anbieter.
Ja, also was wir versuchen vorzuleben, ist ja auch das, was ich den Kunden gerne mitgebe, diese Freude am Zuhören und am Verstehen der Nutzer. Das versuchen wir halt mit unseren Verlagen zu machen, zuzuhören, daraus einen Standard zu entwickeln. Ich glaube, das kann man als Verlag von uns lernen, eben den eigenen Lesern zuhören, deren Nutzungssituationen und Prozesse kennenzulernen und dann einfach einen ausgereiften Prozess, ein ausgereiftes Produkt, ein passendes Produkt mit einer entsprechenden Zahlbereitschaft zu entwickeln. Also da versuchen wir so zu agieren, wie wir denken, dass es für die Verlage auch ein erfolgreicher Weg ist.
Siehst du da einen großen Unterschied zwischen B2B und B2C-Unternehmen? Weil ich finde, das ist immer so leicht gesagt, aber als B2C-Unternehmen hat man natürlich viel mehr Kunden, viel diffusere, diversere Interessen und vielleicht auch einen weniger intensiven Kontakt als ihr jetzt mit etwas weniger B2B-Ansprechpartnern.
Ja, es gibt durchaus einen Unterschied zwischen B2B und B2C. Mir fällt an der Stelle auch ein Pionier ein, der Kollege Förster mit Impulse, der ja vor vielen Jahren, als es mit digital erst losging, sich quasi vom klassischen Abo verabschiedet hat und wirklich extrem konsequent das Thema Leserfinanzierung in seiner sehr kleinen Zielgruppe sich vorgenommen hat und den Kundenwert ver-x-facht hat quasi. Am Anfang wurde der Auflagenrückgang etwas belächelt. Wir haben ja auch das Manager-Magazin beim Spiegel im Haus gehabt, immer etwas belächelt in der Anfangsphase, wie die Auflagen von Impulse eingebrochen sind. Aber das eben, weil er darauf keinen Wert gelegt hat, die Auflagen zu halten, sondern weil er darauf Wert gelegt hat, den Kundenerlös zu steigern. Und das ist, glaube ich, bei B2B nochmal eine ganz andere Geschichte oder eine viel größere Perspektive. Wie kann man mit der eigenen Kompetenz und der Zielgruppe Geld verdienen? Und im Zweifel sind das dann Veranstaltungen, Kongresse, was auch immer oder Newsletter oder was habe ich im PV Digest bei Kollegen Schöberl jetzt gelesen, die Steuerköpfe, glaube ich, hießen sie. Ja, auch eine tolle Idee von Steuerberater zusammenzubringen und sich auszutauschen. Grundsteuerreform steht an, wie geht denn das, was ist da zu tun und so weiter. Ich glaube, da gibt's im B2B ganz andere Möglichkeiten, die Dinge zu gestalten auf die Nutzer als bei den B2C-Verlagen.
Also nicht immer nur in die Pleite zu expandieren, sondern auch, ja, in die Tiefe der Kundenbeziehung.
Genau.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Das war Christoph Hauschild von Plinigo. Vielen Dank, Christoph, dass du die IT-Landschaft für uns ein bisschen sortiert hast und uns hinter die ganzen Abkürzungen mitgenommen hast. In den kommenden Wochen bin ich übrigens ein bisschen unterwegs, zum Beispiel bei der Jahrestagung Abonnement, bei den B2B Media Days der deutschen Fachpresse und bei der Republika. Falls ein paar von euch da auch dabei sind, dann schreibt mir doch gerne mal eine Nachricht bei LinkedIn. Ich würde mich nämlich sehr freuen, euch mal persönlich kennenzulernen. Dadurch kann es sein, dass die nächste Folge erst in 3 statt 2 Wochen erscheint, denn ich habe leider noch keine im Kasten und durch die vielen Reisen wird es ein bisschen eng mit der Aufnahme. Aber ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin, euer Lennart.